Manchmal hilft es, ein bisschen unterwegs zu sein. Bildet. Gibt. Ja, ich kann das gut gebrauchen. Es gibt manchmal einen neuen Horizont. Wir waren ja sowohl in Auckland und du hast dort wirklich an. Also du hast dort wirklich einen Haufen Gemeinden, du siehst ein neues Normal. Wir waren in Singapur 2 Tage. Dort ist es ähnlich. Und dann guckt man dort und unterhält sich mit Leuten und denkt so, ja, Ostdeutschland, das am meisten atheistischste Welt, Quatsch, das die atheistischste Gegend auf der ganzen Welt. Es gibt kein Land, was so sehr von Atheismus durchdrungen ist, wie wir hier. Wir haben 0,6% Christen. Und dann gucke ich dich an und uns als Gemeinde und ich denke, hier sitzen echt Glaubenshelden. Hier sitzen Glaubenshelden. Hier sitzen Leute, die davon überzeugt sind, dass was anderes geht. Das ist, was ich sehe. Und ich möchte mit uns weitermachen. Für alle, die in Benaja eine Freude machen wollen, dieses Teil hier rechts ist eine Kaffee, also ein Espresso-Maschinenhersteller, Siebträgermaschine, danke. Kosten Schweinegeld, aber ihr würdet in Benaja wirklich eine Freude machen. Fängt fünfstellig an. Okay, also zurück. Nee, es sind Euros. Sag mal, irgendwas hier. Irgendwann wird's. Wir sind immer noch bei diesem Ding. Gott schuf Himmel und Erde, den Mensch und Eden. Und ich will heute weitergehen, ich will über Gemeinde sprechen, aber ich habe was dabei. Das ist ein Geldschein. 100 Euro. Ich würde gerne am Anfang was über normal sagen, weil ich glaube, dass es notwendig ist, wenn wir in die Fülle Gottes hinein wollen, mehr und mehr und darin leben wollen, dann ist es notwendig, dass wir viel mehr über das reden, was das Original ist, als über Dinge, die es nicht sind oder die uns verletzt haben. Weißt du, 100 Euro sind grün. Es ist zwar wahr, dass es nicht lila ist und es ist auch wahr, dass es nicht rot ist. Aber wenn wir uns die ganze Zeit über Fälschungen oder über das unterhalten, was es nicht ist, dann verpassen wir in die Fülle, uns mit dem zu beschäftigen, was es wirklich ist. Ich glaube, es ist wirklich notwendig, dass wir mehr und mehr schauen, was ist das Original. Und ich glaube, es gibt viele Bereiche in unserem Leben, die auch davon geprägt sind, dass wir persönlich Verletzungen erlebt haben. Das tut mir wirklich leid für jeden, der das erlebt hat. Aber schwierig ist es, wenn wir aus dem heraus anfangen zu leben. Und ich glaube wirklich, es ist hilfreich, wir schauen uns nochmal Dinge an, wie sie ursprünglich geplant waren. Deshalb sind wir immer noch bei Eden. Also wir sind dazu geschaffen und dazu bestimmt, dass wir in beständiger Gemeinschaft mit Gott leben. Also jetzt sind wir schon zwei, die es glücklich machen. Wir sind dazu geschaffen, in beständiger Beziehung mit Gott zu leben. Das ist irgendwie so tief drin, das ist das Original. Und ja, ich kenne auch die Zeiten, wo ich das nicht erlebe oder fühle oder was auch immer. Aber das Original ist, da kommt Gott her und da will er wieder hin. Und das andere interessiert mich immer weniger. Ich glaube, wollte schon sagen, das ist das Vorrecht des Alters, dass einem Dinge mehr und mehr egal werden. Und wichtig, aber man könnte das auch machen, wenn man jung ist. Ich glaube, das ist einfach clever. So. Ich möchte uns was lesen. Epheser 3, die Verse 7 bis 13. Da schreibt Paulus, dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Wir könnten uns heute darin verlieren, aber ich will ein paar kurze Gedanken uns mitteilen. Gott hat dir was gegeben. Was es ist, keine Ahnung. Warum es nicht das ist, was jemand anderes hat, keine Ahnung. Aber du hast was bekommen. Und dass es dir gegeben hat, ist nicht deshalb, weil du dich so sehr bemüht hast, sondern deshalb, weil Gnade befähigt und schenkt. Das ist das Wesen von Gnade. Ich glaube, wir müssen dieses Ding aus unserem Kopf ein bisschen verändern. Wir haben Gnade oft abgespeichert unter die Kraft, die mir vergibt. Und das ist wahr. Das ist wahr. Aber der Fokus von Gnade ist Befähigung. Schau, es ist wahr, durch die Gnade ist mir vergeben. Aber es ist viel mehr wahr und viel mehr Gottes Absicht. Durch die Gnade bin ich in einen Stand versetzt, der es mir prinzipiell ermöglicht, zu leben wie er. Das ist die Richtung von Gottes Gnade. Befähigung, Zurüstung, Kraft, Überwinderleben. Das ist die Zielrichtung. Gnade ist Befähigung. Und nebenher hält es in einem gesunden Maß demütig. Ich meine, Paulus war es einer meiner Helden. Der hat die Welt wirklich gerockt. Also auf manches, was er erlebt hat, könnte ich gut verzichten. Aber hier sagt er eine Sache: Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Er weiß, wer die Quelle und wer der Urheber von dem Ganzen ist. Er bildet sich nichts drauf ein, die Dinge zu sehen, die er gesehen hat. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir in dieser Haltung bleiben oder uns dort rein bewegen. Die Svenja hat kurz von dem gesprochen, was sie glaubt oder was wir glauben, was Gott auch vorhat an verändernder Kraft. Manches haben wir noch nicht gesehen, manches werden wir sehen. Wir waren in Neuseeland. Ach so, ja, stimmt. Falls es noch niemand gesagt hat. Also wir waren dort. Und auf jeden Fall, wie das so ist, dann bist du halt dort und dann soll man irgendwie fünf Minuten irgendwas sagen. Und dann bin ich auch vorgegangen, habe irgendwas gesagt. Und ich habe unter anderem gesagt, dass ich empfinde, also ich weiß gar nicht mehr alles ganz genau, aber dass auf jeden Fall Gott da ist, das ist schon mal gut. Also wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann Gott ist da. Und dass er es liebt, sich zu zeigen und wirksam zu sein. Und ich habe aufgerufen, weil ich das Empfinden hatte, dass jemand Krebs hat. Und ich würde gern beten. Da meldet sich eine junge Frau. Kam die aus den Philippinen? Ja, aber sie. Ja, also irgendwie, ihr Vater kam irgendwie von so ein paar schönen Inseln dort. Philippinen, Fidschi, also irgend so ein Ding da. Ja, das ist doch alles Südostasien, oder Lydia?
Rechts,
genau. Also da, wenn man lang genug in den Westen geht, wo man dann rechts wieder rauskommt. Also, oh, Hilfe, Jesus. Oh, wir kriegen das durch. Okay. Auf jeden Fall meldet sie sich und sie sagt, ihr Vater hat irgendwie einen schlimmen Krebs. Und ich sage, komm doch kurz nach vorne, ich will für dich beten und es wird gut werden. Habe ich für die gebetet, das war völlig unspektakulär. Also so, wie wir das immer machen. Da ist irgendwie eine lange Reise vorher mit vielen Unmöglichkeiten. Wir haben gesehen, wie Schnupfen geheilt wird, das ist genauso unmöglich wie das. Wir bleiben einfach in den Sachen drin. Dann waren wir Mittagessen mit ein paar Freunden, die wir kennengelernt haben, und dann zeigt mir der Pastor die Nachricht, die direkt von einer dieser Inseln kam, und die sagten, die haben das gehört. War es Philippinen? Ich weiß es nicht mehr. Die haben nur davon gehört, dass wir gebetet haben, sind ins Krankenhaus gegangen, haben das checken lassen, das Ding war einfach weg. So, weißt du, ich stehe da und denke, ja, es ist einfach die Kraft Gottes, die das macht. Also ja, ich war da irgendwie beteiligt, aber ich bilde mir wirklich nichts drauf ein. Und ich glaube, es ist notwendig, für die Ausbreitung des Reiches Gottes, dass wir an dieser Haltung arbeiten. Weißt du, ich will uns wirklich sagen, es ist wichtig, dass du da bist. Aber es geht nicht um mich. Also es ist wichtig, aber es geht um ihn. Und wir leben in einer Zeit, also ich glaube, ich habe mir das aufgeschrieben, aber viel später, aber falls ich es nochmal predige, sagt es mir. Wir leben in einer Zeit, die so sehr geprägt ist von Individualismus, Selfie, guck mal, was ich kann und wie ich aussehe. Und ich glaube, dass uns das mitprägt. Und ich glaube, dieses, es geht um mich, ist nicht förderlich für eine Reich-Gottes-Gesinnung. Okay. Vers 7. Dann spricht Paulus weiter. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Erstens, mir dem Allergeringsten. Warum sagt Paulus sowas? Ich meine, du hast wirklich was, also der hat wirklich was erreicht. Schau, Paulus wusste, alle anderen Apostel, die vorher da waren, die haben Jesus persönlich gesehen. Er nicht. Und er achtet das, was andere hatten. Er achtet es wirklich hoch. Und er weiß, dass es nicht um wer es wichtiger geht. Deshalb kann er so leicht wertschätzen, was andere vor ihm gelebt haben und welchen Weg sie geebnet haben. Und gleichzeitig weiß er, was er hat. Er hat sich nie dafür entschuldigt, Apostel zu sein. Er hat sich nie dafür entschuldigt, dass er einen Auftrag bekommen hat. Also man muss kein Prophet sein, um zu wissen, wenn jemand zu Israel gesandt ist oder zum Rest der Welt, welches zahlenmäßig größer ist. Er hat sich nie für seinen Auftrag und für die Gnade, die Gott ihm gegeben hat, entschuldigt, weil sich vielleicht jemand herausgefordert fühlt oder klein fühlt. Er ist es einfach gegangen. Er war innerlich demütig, aber er hat Ja gesagt zu dem, was Gott für ihn hat. Und dann bringt er nochmal das Ganze, um was es geht. Den Auftrag, den nicht-jüdischen Völkern zu verkündigen, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genau so hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich erleide das ja alles für euch. Es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Und dieses Vorhaben hat er durch Jesus in die Tat umgesetzt. Ich will heute über die Schönheit von Gemeinde reden. Ich bin tief davon überzeugt, dass Gemeinde der Weg ist, den Gott sich erwählt hat, um sich der Welt zu offenbaren. Ich glaube, dass Gott die Gemeinde erwählt hat, um sich selbst der Welt zu offenbaren. Es tut mir leid, dass ich mir und dir sagen muss, er hat nicht dich und deine Berufung erwählt. Er hat die Gemeinde als Ganzes erwählt. Manchmal drehen wir uns einen Ticken zu sehr um uns selber, mit, also bitte hört das richtig, ich höre das Herz dahinter und dir geht es wirklich um die Ausbreitung des Reiches Gottes. Aber manchmal denken wir das nur im Kontext von mir selbst. Aber Gott hat die Gemeinde in seiner Summe erwählt, um sich selbst zu offenbaren, um der Welt zu zeigen, was Gnade ist, was überschwängliche Liebe ist, wie Vergebung aussieht, wie Großzügigkeit aussieht, wie neue Chancen aussehen. Dazu hat er Gemeinde bestimmt. Wir waren wirklich überwältigt. Ich muss was zu Großzügigkeit sagen. Wir waren ja dort unten. Also wenn man bei denen die Karte anschaut, sind wir von dort oben links gekommen. Danke, Lydia. Und als wir alles gebucht hatten und sagten, wir werden das tun, weil wir glauben, dass Gott da drin ist, haben die irgendwann geschrieben und sagten, die haben uns einfach eine Unterkunft bezahlt und die sind in Wellington echt teuer. Und als wir im Gottesdienst waren, haben die am letzten Gottesdienst angefangen und sagten, sie würden gerne noch ein Opfer für uns sammeln, weil das gut ist, zu geben und zu investieren. Und ich habe jetzt die E-Mail bekommen und da schreiben die, vielen Dank, dass ihr da wart. Es ist uns eine Freude und ein Vorrecht, für euch sammeln zu dürfen. Und wir segnen euch damit und alles, was dieses Geld in Ostdeutschland bewirkt. Ich finde das vorbildlich. Ich halte das irgendwie auch für normal. Ich halte es für normal zu sagen, ich will in meine Gemeinde investieren und darüber hinaus. Ich will geben, um Reich Gottes zu fördern. Und ich investiere dort, wo gepflanzt wird. Ich halte das irgendwie für normal. Und ich, also wisst ihr, ich merke, wenn ich anfange, nee, vielleicht muss ich noch was dazu sagen. Ich halte es für normal, auch wenn ich weiß, das machen vielleicht nur 2%. Ich halte das nicht für einen Standard, aber ich halte es für normal im Reich Gottes. Und wenn das Reich Gottes unser Maßstab ist, dann glaube ich, ist es gut, das Original anzugucken und zu sagen, ich bin dazu berufen, dem ähnlich zu werden. Ich bin dazu berufen, dem ähnlich zu werden. Und ich sage nicht, du musst, ich sage nur, ich halte das für normal. Und ich habe für mich entschieden, aufzuhören, sowas zu bewundern. Also ich bin dankbar, ich liebe die Leute dafür. Aber wenn ich Dinge bewundere, dann ist es so, das ist wirklich, wirklich, das siehst du alle 3 Jahre, einmal, durch ganz besondere, weit weg Leute. Hat leider nichts mit mir zu tun. Sobald ich anfange zu sagen, das ist die Normalität des Himmels, wird was passieren. Ich kann mich selber in Übereinstimmung mit den Dingen bringen. Und es ist nicht nur Jesus, mach mich so, sondern Ich kriege etwas in mich hinein von Jesus, ich will sein wie du. Weißt du, es gab eine Zeit, da war Jesus im Himmel und da sagte der Vater, ich liebe diese Welt und zwar in der Art und Weise, wie ich sie ursprünglich mal geschaffen hatte. Leider ist der Mensch von dem abgefallen. Und Jesus sagte, nicht weil er musste, nicht weil es Druck gab, nicht weil der Vater sagte, du musst, sondern weil er wollte, sagte Jesus, ich könnte daran was ändern. Und er hat, wie heißt es in dieser Stelle, und er hat den Himmel und die Vorrechte des Himmels verlassen und wurde Mensch wie wir. Das war nicht, weil er musste, aber es hat ihn Preis gekostet, weil er hinter dem Kreuz was sah, was er erreichen wollte. Er sah die Möglichkeit zur Wiederherstellung und Erlösung für eine ganze Welt. Das ist, was er sah. Und es gibt etwas, lass es mich so benennen, ich glaube nicht an Unterdruck setzen, keiner von uns. Ich glaube nicht, dass es ein Attribut des Himmels ist, Leute unter Druck zu setzen. Das werden wir dort nicht finden. Aber nur weil der Himmel nicht unter Druck setzt, bedeutet es nicht, dass alles nur easy peasy ist. Sondern es gibt eine Dimension des Geistes, die uns Konsequenzen vor Augen stellt. Und Jesus hatte das auch. Als er gesehen hat, das ist, was der Vater sich ursprünglich wollte und sich immer noch wünscht, und er den Zustand der Erde sah und unsere Trennung von Gott und er das Kreuz vor Augen hatte, da wusste er, das ist der Weg zur Erlösung. Aber er wusste auch, er wird den Himmel verlassen und er wird Mensch wie wir. Ich meine, also für einen kurzen Moment sich vorzustellen, Gott zu sein und Mensch zu werden, das ist wirklich Verzicht. Und nicht nur, dass er Mensch wird, sondern er wusste, dass am Ende der schmachvollste und schmerzhafteste Tod auf ihn wartet, den man sich vorstellen kann. Völlig nicht erkannt, wer er war und wozu er gekommen ist. Falsch beschuldigt zu werden. Und er wusste das alles und er sagte, diesen Preis, den will ich gerne geben, weil ich dahinter sehe, dass das, was der Vater ursprünglich wollte, nämlich Menschen, wie wir heute hier sind, zurück in der Beziehung mit Gott, gerne investiere ich das. Gerne investiere ich das. Ich glaube nicht, dass er sagte, oh, ja, eigentlich habe ich mir das schon immer gewünscht. Kommt mir gerade gut so in meine Lebensplanung rein, mal kurzen Abstecher Erde und so. Ich meine, das passt gerade. Ich glaube, es gibt Dinge, die tragen in sich nicht Druck, aber eine logische Konsequenz, die sich vielleicht auch nicht nur wohl anfühlt. Aber im Geist sieht man etwas von, ich investiere und ich werde etwas ernten und deshalb gehe ich dafür. Nicht, weil ich unter Druck gesetzt werde, aber durch Warten wird es nicht passieren. Darf ich das an der Stelle auch sagen? Jesus war der Gründer von Gemeinde und er hat uns durch sein Leben Beispiel gegeben. Und ich bin tief davon überzeugt, dass dieses Ding von investieren, tief in unserer Genetik als Kinder Gottes drinsteckt. Das ist Teil von uns. Und wenn wir die Fülle sehen wollen, dann ist das der Weg dazu, zu dienen und zu geben. Zu dienen und zu geben. Wenn Gott durch die Gemeinde seine Schönheit zeigen will, seine Gnade, seine Liebe, seine Vergebung, seine Großzügigkeit, seine Wunder, dann glaube ich auch, dass es dazu eine Umgestaltung bedarf, zumindest von mir. Und dann gehört es irgendwie auch dazu, dass er Wahrheit ausspricht, dass Veränderung geschieht, was irgendwie bedeutet, dass ich noch nicht da bin, wo ich sein sollte, oder noch nicht in dem Bild bin, in dem er mich schon sieht. Was bedeutet, er wird es ansprechen, er wird mich konfrontieren und er wird mich erinnern an seine Standards. Und er wird das, was normal ist, in mein Leben stellen, damit ich mein Normal mit dem Normal abgleichen kann. Das sind für mich, ganz ehrlich, nicht nur angenehme Prozesse. Deshalb, wenn wir nach Veränderung und Aufbruch und Erweckung rufen, ich will uns nur daran erinnern, wir sollten nicht überrascht sein, wenn manchmal Dinge passieren, die uns challengen. Alles, was ich von Leuten gelesen habe, wenn ich Geschichte studiere, wenn ich die Bibel studiere, als der Geist Gottes kam, hatten die Jünger mehr Probleme als vorher. Davor war das einfach ein kleiner, verängstigter Haufen. Dann kam die Kraft Gottes, dann wurden sie beschuldigt. Das sind doch die, die besoffen sind. Dann sind noch Leute zum Glauben gekommen. Dann waren das nicht alles nur Heilige. Dann gab es Stress. Dann haben die sich beschwert. Ja, sag mal hier, die Leitung, was machten die überhaupt? Da hinten, da sterben und verhungern Witwen und was ist mit euch? Interessiert das hier niemand? Dann fing das an, in der Gemeinde zu rumoren. Also bei Jesus davor, einfach mitzulaufen, ab und zu ausgesandt zu werden, zurückzukommen, war wirklich einfacher, als das Ding jetzt alleine zu machen. Ich glaube, wir stellen uns manche Dinge echt super romantisch vor. Hat nicht immer so viel mit dem zu tun, was Gott vorhat. Danke. In Duisburg heißt es Ho, bei uns heißt es nehm ich. Aber wir verstehen auch Ho. Eins will ich noch challengen. Kennt ihr diesen Spruch? Ich brauche keine Gemeinde, um in den Himmel zu kommen. Wahr oder falsch? Ja, das ist doch eine Fangfrage, wir kennen dich doch. Ja, es ist wahr. Ich brauche keine Gemeinde, um ein Leben mit Jesus zu starten. Aber warum sollte ich so dumm sein, es ohne Gemeinde zu versuchen? Ich habe wirklich ein Anliegen. Die Liebe für Gemeinde, wie Gott sie sich vorstellt, neu in unserer Mitte zu stärken und die Wertschätzung zurückzugewinnen. Wisst ihr, ich brauche auch kein Boot, um über einen See zu kommen. Aber warum sollte ich es ohne versuchen? Wisst ihr, diese Frage, würde ich es auch ohne schaffen? Das ist so eine Reduktionsfrage. Das völlige Gegenteil von Fülle. Würde ich es auch ohne? Nur ich und Gott. Das klingt immer so geistlich. Gott und ich allein. Aber wenn ich es mal übersetze, dann sind Gemeinde Menschen. Und ich habe einen ganz tollen Life-Group-Leiter, den Klaus. Und wenn ich dieses Ding mal übersetze, ich brauche keine Gemeinde, um in den Himmel zu kommen, dann klingt das noch so geistlich. Wenn ich es übersetze und sage, ich brauche den Klaus nicht auf meiner Reise mit Gott, dann muss ich echt sagen, Markus, du arroganter, den Rest kennt euch, das ist nett. Ich glaube, wir brauchen uns mehr, als uns bewusst ist. Und Veränderung geschieht in Gemeinschaft und in dem, dass man sich reibt und gegenseitig an die hohen Standards, die Gott hat, erinnert und sich vor Augen malt, was Gott mit deinem und mit unserem Leben vorhat. Gemeinde ist so etwas Tolles. Es ist der Ort, den Gott erwählt hat, um sein Feuer auf dieser Erde anzuzünden und um es am Laufen zu halten, um in seiner Gegenwart zu bleiben, um gemeinsam ihn anzubeten. Ich fand, was für ein Start heute Morgen. Ich habe es geliebt, gemeinsam mit uns allen den Gottesdienst zu starten, wo es nicht um mich und meine Seele ging, sondern darum, dass Gott Gott ist und in Sprachen zu singen und ihn zu ehren. Das hat für mich so etwas Kraftvolles, Freisetzendes und es erinnert mich an unsere Bestimmung, die Gott uns gegeben hat, dass wir gemeinsam diese Welt verändern. Und hier ist der Ort, wo ich verändert werde. Und hier ist der Ort, wo ich Kraft empfange, um dann hinzugehen. Ich brauche diesen Ort, wo ich aufgetankt werde, wo mir seine Gegenwart bewusst wird, wo er in mein Leben hineinspricht, wo er mich heiler macht, wo er mich ausrüstet, wo ich seine Kraft empfange. Ich brauche ihn. Ich weiß, um die Welt zu verändern, ich brauche diese Quelle. Deshalb hat er sie geschaffen. Ich komme noch mal zurück zu Garten Eden, ganz schnell. Das ist eine Geschichte, die wir wahrscheinlich alle kennen. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Hier ist ein Muster. Der Feind lenkt deinen Blick immer dahin, was du scheinbar oder tatsächlich nicht hast. Du kannst hier sein und es gibt Dinge, die sind nicht vollkommen. Die sind nicht perfekt. Es kann daran liegen, weil ich da bin oder weil du da bist oder wahrscheinlich, weil wir beide da sind. Ich glaube an die Brillanz Gottes, die er mit Gemeinde vorhat. Aber ich glaube nicht, dass sie perfekt ist. Ich glaube, dass hier ein Ort ist, in dem man heil werden kann, aber nicht, in dem alle heil sind. Ich glaube, dass hier ein Ort ist, in dem man lernt, großzügig zu werden, aber nicht, dass alle großzügig sind. Ich glaube, dass hier ein Ort ist, in dem Menschen gesund werden, körperlich und seelisch, aber nicht, dass wir keine Verletzungen erfahren. Gott hat das wirklich brillant gedacht, aber es ist nicht perfekt. Und es ist eine Methode des Feindes, deinen Blick dahin zu lenken, was scheinbar oder tatsächlich fehlt. Und dich darüber zu lenken und zu manipulieren und fertig zu machen. Wir hatten gestern eine Hochzeit, die Lisbeth und der Christfried haben geheiratet. Und ich habe das auch kurz erwähnt, wirklich eine bildhübsche Frau. Und wenn so eine Frau in einem Brautkleid und gemacht und wirklich wunderschön. Aber wahrscheinlich wird es so sein, dass es immer jemand gibt, der noch einen Ticken schöner ist oder noch einen Ticken großzügiger oder noch 3 Euro mehr verdient oder für die Frauen wahrscheinlich wirst du einen Mann kennen, der noch ein bisschen mehr Jesus liebt als dein eigener. Und darüber kannst du echt verzweifeln und bitter werden. Dankbarkeit schafft Sicherheit und Ausbreitung für das Reich Gottes. Dankbarkeit für das, was schon da ist, das schafft Sicherheit und die Möglichkeit für die Ausbreitung. Mangel wird dich am Ende berauben. Manchmal schaue ich mehr auf das, was in der Gemeinde falsch läuft, anstatt auf die Idee, die Gott damit hatte. Den würde ich gerne wiederholen. Der ist wirklich brillant. Ich kenne sogar den Typen, der es aufgeschrieben hat. Also, manchmal schaue ich mehr auf das, was in der Gemeinde falsch läuft oder Leute falsch machen, anstatt auf die Idee, die Gott damit hatte und wie ich selber ein Teil davon sein kann. Ich will hier Schluss machen. Vielleicht können wir einmal unsere Augen schließen, innerlich auf Jesus schauen. Vielleicht hilft es dir, deine Hände zu öffnen und zu sagen, Heiliger Geist, zeig mir das Bild, das du für Gemeinde hast. Und zeig mir, was du in deiner Gnade vorbereitet hast, wie ich dir und deiner Gemeinde dienen kann. Damit die Schönheit des Himmels auf die Erde kommt. Damit sichtbar wird, was dir möglich ist. Dass dieser Ort ein Ort ist, an dem deine Liebe regiert, in dem deine Gnade sichtbar wird, in dem Heilung und Wiederherstellung normal ist, in dem Großzügigkeit normal ist, in der sein Leben hinzugeben für Menschen, die dich kennen und für Menschen, die dich nicht kennen, normal ist. Ich danke dir, dass ich ein Teil davon bin und dass du mich leitest, da hineinzukommen. Und ich will dich fragen, was ist dein Puzzlestück, das der Geist Gottes dir gezeigt hat? Gottes Reich ist eine Familiengeschichte. Da ist jeder wichtig und da zählt jeder. Und da geht er mit jedem seine Wege. Aber ich will dir wirklich sagen, dein Einsatz und dein Teil zählt. Und es ist brillant, es ist wirklich brillant zu sehen, wenn jemand seinen nächsten Schritt geht. Wie auch immer der aussieht. Und manchmal heißt, Jesus ähnlicher zu werden, zu sagen, ich will einen Schritt gehen. Und manchmal sind Schritte so furchtbar konkret. Und manchmal hilft es, sich selber festzulegen. Also ich will das nicht machen, ich werde dich zu nichts zwingen. Aber wenn es dir hilft zu sagen, ich will mehr mit Menschen, die ihn noch nicht kennen, über ihn reden, erzähl das doch in deiner Kleingruppe und betet miteinander dafür. Wenn du sagst, ich will mehr Wunder sehen, dann bete mehr für Leute. Wenn du sagst, ich will mehr ein was auch immer, mich einbringen. Da draußen ist eine Christine, die sich freut über jeden, der mitkocht. Wenn du sagst, ich will mehr die Großzügigkeit Gottes sichtbar werden. Hier ist eine Lydia, die sich über jeden freut, der sagt, ich bin Teil davon. Was auch immer das für dich heißt, ich werde es dir nicht vorschreiben. Aber ich will dich sehr ermutigen, mach die Dinge fest und mach sie irgendwie konkret. Bitte?
Ich hatte heute im Gebet noch ein zweites Bild gehabt von einem Apfel, schönem, saftigen Apfel und wir lieben die Frucht. Aber eigentlich geht es um den Samen, der darin liegt. Und ich glaube, dass was Markus sagt, dass wir irgendwie die Sachen sehen wollen, die Wunder sehen wollen oder die Heilungen oder irgendwas. Ich glaube nicht, dass es in erster Linie um die Frucht geht, sondern in dieser Frucht liegt ein Same für was Neues, für dein Herz und für andere.
Ja. Also mir wurde gesagt, ich soll auf... ja, ich wäre... Wir wollen die ganze heilige Atmosphäre kaputt. Aber davon hängt es ja nicht ab, sondern von meinem Herz. Gott ist da. Und wenn ich dir heute am Anfang kurz ein Stück von der Schönheit, die Gott mit seiner Gemeinde vorhat, zeigen konnte, und es vielleicht ein paar Dinge gab, die dich herausgefordert haben, und du merkst, hier redet der Geist Gottes zu mir. Also nicht das schlechte Gewissen, was Druck macht, aber vielleicht klopft Gott an und sagt, hier würde ich mich freuen, du würdest investieren, was auch immer das bedeutet. Und du würdest einen Schritt gehen im Glauben. Dann würde ich dich bitten, komm doch einfach nach vorne vors Kreuz, klär die Sache mit Gott. Es werden Gebetsleute rumgehen, die dir die Hände auflegen, dich segnen, dass die Dinge wirklich real werden, konkret werden, dass die Schönheit sichtbar wird. Ich habe es am Anfang gesagt, was ich sehe, sind Glaubenshelden. Das ist, was ich sehe. Das ist auch, was Gott sieht. Dass hier Menschen sitzen, die glauben, dass Veränderung möglich ist. Und dass es normal ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Dass es normal ist, dass durch die Gemeinde Menschen eine Berührung haben. Dass durch die Gemeinde Menschen frei werden von Abhängigkeiten. Dass durch die Gemeinde Menschen körperlich heil werden, innerlich heil werden, verändert werden, dass sich sein Reich ausbreitet durch uns in unserem Umfeld und dass wir wirklich was verändern können. Wenn du merkst, da klopft Gott an, komm doch.
Also ich glaube, ich finde es gut, wir machen das so. Wer einfach merkt, der Geist Gottes arbeitet und du möchtest darauf reagieren, vielleicht auch noch was während der Lobpreiszeit kam oder das Prophetische, was vorher kam oder auch Dinge jetzt in der Predigt, dann nimm dir die Zeit, reagier drauf, dann ist der Geist Gottes mit dir noch nicht fertig. Wenn du merkst, alles gut, dann ist auch völlig die Freiheit, genieß das Essen. Ja, es ist kein Heiliger und irgendwas, sondern hey, ist da mit Gott noch, hat der Heilige Geist noch was, dann stell dich dem, bleib hier, rede mit ihm, reagiere in deinem Herzen drauf. Wäre schön, wenn ein paar Leute vom Gebetsteam auch noch vielleicht mit segnen können. Ansonsten guten Appetit, danke Jesus fürs gute Essen und für den Koch. Amen. Genau.